Guten Morgen. Feder lag hier vorne. Du kannst mich gleich aufschalten, Gideon, und dann auch hier vorne die Lichter ausmachen. Ja, vielen Dank für diese wunderschöne Einleitung von dem Jugendteam, von dem jugendlichen Ankündiger. Und jetzt komme ich. Ich freue mich, im Kreise dieser Jugend mitarbeiten zu dürfen. Auch wenn es nicht ganz zur Skifreizeit reicht. Aber es wird wahrscheinlich nicht an den 250 bis 300 Euro hängen bleiben, sondern an dem zu erwartenden Bänderrissen, obwohl ich ja da auch bestimmt gute Hilfe habe und eine zu Hause sehr gute Krankenschwester, von der ich herzliche Grüße ausrichten soll. Sie konnte heute leider nicht mitkommen. Viel gibt es zu danken. Man sieht vieles hier. Das Brot des Lebens, Wasser, Obst, Milch, Früchte, Maiskolben, Zwiebeln, Kürbisse, Schultüten, Autos. Stefan, ist das von dir, das Gelenk? Also das äußere Kniegelenk. Fußbälle, kleine Autos, Trompeten, ein Zuhause, Bilder von den Eltern. Ja, es gibt viel Grund zu danken. Und vor 14 Tagen hatten wir auch einen Grund. Und wir feierten das vor 14 Tagen, nämlich unser Gemeindejubiläum. 40 Jahre CVS hier auf dem Goldberg. Und aus dem Rückblick erfuhren wir, dass die Ursprünge unserer Gemeinde in den 20er Jahren lagen, als wir fast in 3 Jahren unser 100-jährige Gemeindearbeit, Missionsarbeit hier in Sindelfingen von unserer Gemeinde aus feiern können. Ein Sattlermeister aus Rüsselheim von Opel kam nach Sindelfingen und durch seine persönliche Evangelisation entstand eine Hauskreisarbeit, die dann über eine Stubenversammlung zu einer Kellergemeinde wurde, wo der heutige Jugendraum ist, und stand heute, 1.10.2017, zu einer vielfältigen und blühenden Gemeindearbeit heranwuchs. Und vor lauter Freude darüber ist man doch geneigt zu sagen, siehe, schau doch mal, was geworden ist. Halt doch mal inne. Nicht wahr? Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und um diese Einmütigkeit, um diese Lieblichkeit, dieses Siehe, soll es heute gehen. Um die Anmut der Einmütigkeit aus Psalm 133. Zu Beginn wollen wir den Text lesen. Ich habe ihn mitgebracht für euch. Ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Dieser Psalm ist leicht zu gliedern. Es gibt im Vers 1 den Hauptgedanken und in Versen 2 und 3 zwei ausdrucksstarke Bilder. Öl und der Tau des Hermann. Eintracht unter leiblichen Geschwistern, unter denen, die zusammengehören, ist gut und ist lieblich. Das kann jeder Vater und jede Mutter bestätigen, wenn die Kleinen sich vertragen und nicht gegeneinander kämpfen, arbeiten. Auch meine Eltern können davon ihr Lied singen. Aber David, der Schreiber dieses Psalms, hat hier sein Volk vor Augen. Nicht kleine Kinder. Er sieht sein Volk in Einmütigkeit und nicht zerstritten, sondern sie wohnen einmütig beieinander. Aber wie werde ich denn, oder kann ich mich denn überhaupt als Bruder bezeichnen? Der Jesus sagt zu seinen Jüngern in Matthäus 23, Vers 8, ihr aber lasst ihr euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer, ihr aber alle seid Brüder. Also gilt das, was aus Psalm 133 gesagt wurde. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Ja, auch uns. Nicht nur den Israeliten. Wir werden zwar Brüder genannt, aber wir sind keine leiblichen Brüder im familiären, im klassischen Sinne. Aber wenn man von Adam und Eva ausgeht, über Noah, sind wir doch irgendwie über 2.500 Ecken doch miteinander verwandt. Aber unsere Bruderschaft ist was anderes. In Titus 3, in den Versen 3 bis 7, beschreibt Paulus das, wer wir sind. Wir haben das einst und das jetzt. Es heißt dort, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierde und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, hassend, einander verhassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wie getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Da haben wir das einst. Bosheit, Neid, verhasst, einander verhassen. Aber durch die Waschung der Wiedergeburt ist was Neues geworden. Wir sind jetzt Brüder, wir sind reingewaschen von dem Alten durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus, unseren Retter, wie es hier in dem Text heißt. Er hat uns geeint durch die Waschung der Wiedergeburt. Und die Engelswelt staunt, was Gott aus verhassten, einander hassenden Sündern gemacht hat. Paulus, der dir schreibt, sagt, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Einfach ausgedrückt, die Himmelswelt, die Engel können es nicht begreifen, dass verhasste, einander hassende Sünder plötzlich zusammen sind in Einmütigkeit, in Eintracht und dass Gott ihnen seine Geheimnisse anvertraut hat. Wir dürfen heute ein Zeugnis sein für Gott. Wir dürfen durch unser Leben andere darauf aufmerksam machen, es gibt Gott. Und es ist Frieden möglich, auch miteinander. Und wie ernst Gott unser Zeugnis ist, das lesen wir unter anderem im 1. Johannesbrief. Dort heißt es in den hier angegebenen Versen 2, Kapitel 9, 4, die Verse 7 und 20 und 21. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in Finsternis bis jetzt. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Bruderliebe ist nicht ein Gefühl, mit dem bin ich sympathisch, der ist mir unsympathisch, sondern Bruderliebe ist ein Gebot des Herrn. Dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und ich kann nicht sagen, ich liebe Gott, aber hasse den einen oder anderen Bruder. Denn über meine Bruderliebe kann man meine Liebe zu Gott erkennen. Bruderliebe ist ein Gebot des Herrn und wir sind sie einander schuldig. Und das gilt nicht nur uns Brüdern, sondern auch uns Schwestern. Und das macht auch eine Gemeinde anziehend, wie wir miteinander umgehen. Wie wir Gemeinschaft leben. Streit und Kämpfe wirken nicht anziehend, weder auf uns, die wir in diese Gemeinde gehen, noch auf andere. Streit und Kämpfe wirken auch nicht anziehend auf eine Familie. Wenn wir Kinder hätten, Konstanze und ich käme von der Arbeit nach Hause, ich hätte keifende Kinder, ein keifendes Weib oder keifende Frau, dann mache ich lieber Überstunden. Der ist zwar auch gekeife, aber der kriegt's bezahlt. Aber Bruderliebe, so wie es hier David schreibt, ist etwas Köstliches. Wie das kostbare Öl, schreibt David. So ist Bruderliebe, Geschwisterliebe. Wie das kostbare Öl, das genommen wurde, als Aaron zum Hohenpriester gesalbt wurden. Wir können das Ganze in 2. Mose 29, Vers 7 nachlesen und auch in 3. Mose 8, in den Versen 1, 7, Verse 10 bis 13 und 30. Es war auch ein besonderes Öl, das nur dafür zubereitet und verwendet werden durfte. Wie es in 2. Mose 30 heißt, Versen 22 bis 25 und 31 bis 33. Wer es nachmachte, um es zur Körperpflege oder für einen Fremden, einen Unbefugten zu verwenden, sollte aus seinem Volk ausgerottet werden. Wenn du also für Weihnachten noch ein Geschenk suchst und denkst mir, Mensch, ist ja beschrieben, wie das Öl gemacht werden sollte, ich mache sowas und schenke es meiner Frau, Freundin oder verwende es für mich selber. Es ist ein besonderes Öl, das nur für die Salbung verwendet werden sollte. Kein alltägliches Öl. Interessant ist, dass das Öl Aaron auf den Kopf gegossen wurde und von dort dann alles benetzte. Mose hätte doch auch einfach nur, oder Gott hätte es anordnen können, bestreiche die Arme und die Beine von Aaron und salbe ihn so zum Hohenpriester. Nein, das Öl musste über Aaron auf den Kopf ausgegossen werden. Als Alexander Strauch mal darüber gepredigt hat, lachten einige, weil er so eine ähnliche Frisur hat wie ich. Und die Geschwister haben dann gedacht, also bei dir nimmt das Öl schon mächtig Geschwindigkeit auf, wenn es ausgegossen wird auf deinem Kopf. Aber interessant ist, wo beginnt die Einigkeit? Sie beginnt beim Kopf der Brüder. Einigkeit beginnt beim Kopf der Brüder. Wir haben gerade Bundestagswahlen hinter uns. Die Einigkeit in unserer Regierung hat Auswirkungen auf das ganze Volk, auf das ganze Land. Stellt euch mal vor, die drei Parteien, die wahrscheinlich unsere Regierung bilden werden, würden darum mit Waffengewalt kämpfen, wer welchen Posten kriegt. Und die SPD, stinksauer, dass es nicht geworden ist, kämpft auch noch dagegen. Vielleicht können wir doch noch gewinnen. Wie gut ist es, dass diese Regierungsbildung in relativ geordneten Bahnen abläuft? Wie gut und wie lieblich ist es, dass, Anführungszeichen gesprochen, diese Brüder in unserer Regierung einträchtig beieinander wohnen? Einigkeit in der Regierung hat Auswirkungen auf das ganze Volk. Einigkeit unter Eltern hat Auswirkungen auf die ganze Familie. Einigkeit unter Leitern in einer Gemeinde hat Auswirkungen auf die ganze Gemeinde. Und so, wie das Öl Aaron ganz benetzte und Mose bei Aarons Salbung auch Öl und Opferblut an dessen Kleider besprengte, so muss uns auch der Heilige Geist ganz erfassen. Wir hatten vorhin schon Titus 3 gelesen und wir lesen ihn noch einmal. Dort heißt es in den Versen 4 bis 6, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retter Gottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken in Gerechtigkeit, die wir vollbracht, wie getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen. So wie Aaron zum Hohenpriester gesalbt worden ist durch das Öl, so werden wir zu Brüdern gesalbt durch die Ausgießung des Heiligen Geistes hier, oder durch das Bekommen des Heiligen Geistes hier reichlich über uns ausgegossen, ausgedrückt. Das heißt, du hast nicht ein bisschen Heiligen Geist, du hast den Heiligen Geist und er ist reichlich über dich ausgegossen. Das reicht vollkommen aus. Du bist davon nicht benetzt, er ist über dir ausgegossen worden. Und die Bekehrung, die Umkehr, die ich erlebt habe, die lebe ich nun. Es war auch nicht ausschlaggebend, dass Aaron Moses Bruder war, um zum Hohepriester zu werden. Es war ausschlaggebend, dass Gott ihn dazu berufen hatte und das köstliche Öl war das Zeichen der Bestätigung. Es ist nicht ausschlaggebend, dass du einen kennst, der hier in der Gemeinde ist, um Dienste zu übernehmen. Ausschlaggebend dafür ist deine Bekehrung, die Berufung Gottes und wie köstlich der Heilige Geist dich und mich verändern möchte, wie reichlich er über dich ausgegossen ist. Kommen wir zum zweiten Bild, wie der Tau des Hermon. Es ist nicht der Tau des Hermon selber, der die Berge Zions benetzt, sondern der ist viel zu weit weg. Der Hermon liegt ca. 192 Kilometer nördlich von Zion, von Jerusalem, so reine Luftlinie gerechnet. Sondern die Eintracht unter Brüdern, die Eintracht unter Geschwistern, diese Einmütigkeit ist so erfrischend, schreibt David, wie der Tau des Hermon. Henry Baker Tristram, ein englischer Geistlicher, Bibelgelehrter, reisender Ornithologe aus dem 19. Jahrhundert, schreibt in seinem Buch The Land of Israel, das Land Israel, wir haben nirgends so viel Tau gesehen wie auf dem Hermon. Alles war davon durchnässt und die Zelte boten wenig Schutz. Charles van der Velde, ein Palästina-Reisender aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, beschreibt Ähnliches. Was wir im Psalm 133 vom Tau des Hermon lesen, ist mir jetzt deutlich geworden. Hier, am Fuße des Hermon sitzend, begreife ich, wie die Wasserteile, die von seinen mit Wäldern bedeckten Höhen und aus denen das ganze Jahr mit Schnee gefüllten Kuppen aus höchsten Schluchten aufsteigen, nachdem die Sonnenstrahlen sie verdünnt und den Dunstkreis damit befeuchtet haben. Und sie kommen des Abends als starker Tau hernieder auf die niedrigeren Berge, die als seine Ausläufer ringsum liegen. Man muss den Hermon mit seinen weiß-goldenen, in den blauen Himmel hineinblinkenden Kronen gesehen haben, um das Bild vom Tau des Hermon recht verstehen zu können. Nirgends im Land wird so ein starker Tau wahrgenommen wie in den Landschaften nahe dem Hermon. Auch neuere Quellen, Wikipedia zum Beispiel, berichten von dem Tau des Hermon. Durch seine Höhe sammelte Hermon an seiner Westflank erhebliche Niederschläge, die verschiedene Quellen speisen. An der Süd- bzw. Westseite entspringen auch die drei Jordanquellen, Hasbani, Dan und Banyas, auch Hermonfluss genannt. Durch seine Höhe von 2814 Metern über dem Meeresspiegel dominierte Hermon mit seinen drei Gipfeln die umgebenden Landschaften. Über 1800 Meter ist der Berg mehrere Monate im Jahr schneebedeckt, weswegen er auch als Berg des Kreises bzw. Berg des Schnees gilt. Auch die zivile Nutzung spielt eine erhebliche Rolle. Israel bezieht einen großen Teil seines Trinkwassers über den Jordan aus der Umgebung des Berges und möchte die Kontrolle über diese Quellen nicht verlieren. Das Wasser versorgt eine vergleichsweise reiche Vegetation und wird in der Landschaft genutzt, zum Beispiel für den Weinbau. Die schneebedeckten Kuppen des Hermongebirges bewirken, dass der nächtliche Dunst kondensiert und sich daher viel Tau bildet. Und so wie Morgentau belebend und erfrischend ist, ist auch die Eintracht unter den Brüdern, unter Brüdern, unter Geschwistern. Dort nach Zion, dort wo die Brüder einträchtig beieinander wohnen, dorthin hat Gott den Segen befohlen. In der Welt finden wir keinen Frieden, schreibt Johannes. Jesus sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Frieden ist nur dort möglich, wo Gott wohnt. Und dorthin hat Gott den Segen befohlen. Leben bis in Ewigkeit. Neben 1. Mose 3, Vers 22, Hiob 7, Vers 16, Psalm 21, 5 und Daniel 12, 2 sowie Sacharja 1, Vers 5 ist Psalm 133, 3 eine von sechs Stellen aus dem Alten Testament, die vom ewigen Leben sprechen, wenn auch nicht immer positiv. Aber dieses ewige Leben, was dort erwähnt wird, ist im Neuen Testament dann offenbart worden. Johannes 10, Vers 28, Jesus Christus sagt, ich gebe das ewige Leben. Johannes 14, 6, Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. 1. Johannes 5, die Verse 11 und 12, das ewige Leben ist im Sohn Gottes, wie wir auch in Kolosser 3, Vers 4 lesen können. Und das ewige Leben ist, laut Johannes 17, 3, Jesus Christus zu erkennen. Charles Henry McIntosh, ein britischer Prediger der Brüderbewegung, Autor und Herausgeber, schrieb über Psalm 133: Hier haben wir zwei liebliche Veranschaulichungen der Eintracht unter Brüdern. Sie ist wie das Öl, das vom Haupt des hohen Priesters auf den Saum seiner Kleider herabfließt, und sie ist auch wie der Tau, welcher in erquickender Kraft vom schneebedeckten Gipfel des Hermon herabfällt. Wie wunderschön. Und doch sind es nur Bilder, die dazu gebraucht werden, den göttlichen Begriff der Eintracht unter Brüdern vorzustellen. Wie soll aber die Eintracht gefördert werden? Dadurch, dass wir nahe genug bei unserem großen, hohen priesterlichen Haupt wohnen, um das duftende Öl aufzufangen, wenn es von ihm herabfließt. Und so nah bei dem Menschen in der Herrlichkeit wohnen, den erlösten Menschen, dass der erfrischende Tau seiner Gnade auf unsere Seelen herabfällt, was sie auf diese Weise duftend und fruchtbar machten zu seinem Preis. Das ist der Weg in Eintracht mit unseren Brüdern zu wohnen. Dann schreibt er weiter: Über Eintracht zu reden ist eines, in ihr zu wohnen ist etwas anderes. Und da habe ich gedacht, jetzt machst du, Michael, hier am besten Feierabend. Über Eintracht zu reden ist eines, aber in ihr zu wohnen, auf das Wohnen und das in ihr, lege ich Wert, ist etwas ganz anderes. Helmut Hummel hat mal gesagt in einer Brüderstunde, die Liebe zu seinen Brüdern hat ihm Gott anerziehen müssen. Dann schreibt der Bruder hier weiter, der Charles Henry McIntosh: Wir mögen vorgeben, dass wir die Einheit des Leibes und die Einheit des Geistes festhalten. Sicher sind es äußerst wertvolle und große Wahrheiten, während wir im Grunde genommen voll selbstsüchtigen Streits, Parteisucht und sektierischen Empfindens sind. Alle diese Dinge wirken vernichtend auf die praktische Einheit. Wenn Brüder in Eintracht beieinander wohnen wollen, müssen sie die Salbung von dem Haupt empfangen, die erquickende Schauer vom wahren Hermon. Ich habe ihn vorhin schon erwähnt, den Alexander Strauch. Alexander Strauch hat auf der 30. Konferenz für Gemeindegründung in Ried eine Auslegung zu Psalm 133 gegeben. Ich habe es mir gestern Abend mal angehört. Und diese Auslegung, die man auf dieser Webseite sermononline.de findet, einfach beim Suchen Psalm 133 eingeben und Strauch Alexander, dann gibt es nur einen Treffer, diesen Treffer. Und diese Auslegung, dieses Referat, diese Predigt, diesen Vortrag über Psalm 133 möchte ich jedem von uns wärmstens ans Herz legen. Gerade auch im Hinblick auf unsere Ältestenfrage, gerade auch im Hinblick auf unsere kommende Vollversammlung am 22. Oktober. Alexander zeigt hier sehr eindrücklich auf, wie eine Gemeinde und auch Älteste auf Außenstehende wirken, welche Außenwirkung wir haben. Zum Schluss nochmal auf Start. Wir können dankbar sein für die Frauenfreizeit dieses Jahres. Die Männerfreizeit. Wie gesagt, zum Schluss nochmal zurück auf Start. Ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf dem Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Leben bis in Ewigkeit. Ich bin dankbar für diese Gemeinde, dass sie immer noch gibt, dass sie mich seit 88 hier mitträgt und mitverändert. Und ich sage es einfach mal zum Schluss: Amen.